Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hi.
Hi.
We are back.
We're back here. You are here. We're all here. And happy Monday.
Herzlich willkommen bei Albtraumfabrik.
Yep, that's right. Ich bin die Alina.
Und ich bin die Sabrina.
Sabrina, geht's dir wieder gut?
Ja, ich bin wieder voller Energie.
Yay! Wie lange hat's gedauert denn eigentlich?
Ach, es war, am nächsten Tag war schon wieder alles gut.
Ah, okay.
Also es war nur ein Tag volles Programm und dann war wieder alles in Ordnung.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ja. Ja, und bist du direkt Party machen? Hast du was erlebt diese Woche? Hast du richtig auf die Kacke gehauen?
Also Party war ich jetzt nicht, leider. Aber ich war diese Woche bei IKEA.
Ich liebe IKEA.
Du hast wieder schlechte Verbindung.
Oh nein. Immer noch?
Sag mal was.
Hallo. Ich habe mein Wi-Fi am Handy mal ausgemacht und guck mal, ob das übers Handynetz vielleicht besser läuft.
Ich weiß nicht, ob es an mir oder an dir liegt.
Aber manchmal ist das Internet hier eine Katastrophe. Dann kann ich auch meinen Fernseher nicht zu Netflix connecten und sowas.
Das ist doch kein Leben ohne Internet.
Nee, ist es auch nicht.
Boah,
ist
Alina.
Es auch nicht. Ich sage dir, ich kriege hier die absolute Oberkrise.
Wie kannst du so leben? Oh Gott, das tut mir richtig leid.
Ja.
Oh.
Bitte sendet mir euer Mitleid. Ich kann es gebrauchen in diesen schweren Zeiten. Wo waren wir denn? Ach so, du warst bei IKEA.
Genau, ich war bei IKEA. Weil ich wollte mir jetzt mal ein richtiges Arbeitszimmer einrichten bei mir zu Hause.
Weil ich wo denn? Da in dem Ankleidezimmer?
Ja, genau.
Oder so,
also ich arbeite hier, Gästezimmer, Ankleidezimmer, also der Raum, der, wo ich eigentlich nie bin, außer um mich umzuziehen. Weil hier arbeite ich ja immer an meinem Esstisch und jetzt so nach 2 Jahren finde ich das halt nicht mehr gut, wenn da immer so Arbeitssachen rumliegen.
Ja, du musst deine Arbeit und dein Privates ein bisschen trennen, damit du dich relaxen kannst, wenn du fertig bist.
Ja, genau. Auf die Idee bin ich jetzt auch gekommen.
Und?
So, und dann war ich bei IKEA, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, ne? Um mir so ein paar Ideen zu holen und mal zu gucken, was passt überhaupt.
Und in Zukunft, wie kann man bei sowas bitte auch immer Bescheid sagen, damit ich dir ein Pinterest-Board schicken kann. Ich habe schon zu allem ein Pinterest-Board und dann kannst du dir das für die Inspiration mal ausleihen.
Habe ich auch. Aber ich gucke es mir dann vor Ort an, ob ich sowas auch bekomme in der echten Welt, weißt du? Weil in Pinterest habe ich so meine Traumhäuser eigentlich schon fertig. Aber man muss die sich auch leisten können, weißt du?
Ja.
So, und dann bin ich hingefahren, war total motiviert und dann am Eingang muss man so seinen Impfnachweis zeigen und dann kommt man erst rein. Und dann bin ich so durch die Gänge geschlendert, habe mir alles Mögliche angeguckt und dann war ich drin und dann war mir direkt warm, ne? Weil da ist es immer so heiß in den Kaufhäusern.
Ach, stimmt, das ist das Problem in Deutschland im Winter.
Als draußen, dann hast du die dicke Jacke an und dann kommst du rein, dann kriegst du erstmal einen Schweißausbruch. Habe ich erstmal so meine Sachen abgelegt auf so einem kleinen Tisch, habe mir die Jacke ausgezogen, habe mir diese umgebunden und dann bin ich weitergegangen. Und dann war ich so in der Arbeitszimmerabteilung, wo es so Schreibtische und Stühle und sowas gibt. Und dann habe ich mich da so umgeguckt, habe mir alle möglichen Sachen angeguckt, habe mich auch mal hingesetzt, alles ausprobiert.
Oh nein,
und dann habe ich auch so was gefunden, was mir gefallen hat. Und normal sind da ja immer so Schilder dran, ne? Wo dann steht, in welchem Regal man das findet, wo man sich das wegnehmen kann. Weil dafür gehe ich ja auch zu IKEA, damit ich nicht mit Menschen sprechen muss, sondern damit ich mir das selber, die schweren Sachen, aus dem Regal hieven kann, in den Wagen und dann alleine in mein Auto reinhieven kann, ne? So. Und aber das Teil, was ich gerne hätte, da stand halt so ein gelbes Schild dran und dann stand da drauf, ja, wenden Sie sich an die Information.
Oh nein.
Oh, da hatte ich jetzt schon richtig Bock drauf, ne? Und dann standen da so Leute an der Information, da musste ich erstmal warten, bis die weg sind.
Oh nee.
Oh, richtig nervig.
IKEA, do better.
Wirklich, ne? Das will man doch nicht. Und dann waren die weg, dann bin ich da hingegangen zur Information, dann waren da aber keine Mitarbeiterinnen mehr. Oh, so, dann habe ich ja wieder gewartet, bis die zurückkommen. Genau, dann kam die Expertin, die Informationsfrau und dann hat sie, habe ich ihr gesagt, was ich gerne möchte und dann hat sie mir noch so Fragen gestellt. Ja, die Größe oder die Größe? In weiß oder in welcher Farbe? Weißt du, es hat mich dann schon
genauso
so aufgeregt. Ja, weil ich möchte das nicht sagen, was ich brauche, sondern sie soll das einfach so wissen. Sie soll das von sich aus wissen, was das Richtige für mich ist. Ist es zu viel verlangt?
Nein, ja, ist es nicht. Ich meine, die können doch heutzutage alles machen mit Technologie. Sollen die mal so was machen, wo man so die Gehirnwellen lesen kann und damit so automatisch weiß, welches Produkt das ist?
Die kann ja fragen und dann soll die anhand meiner Mikroreaktion direkt erkennen, das war falsch, nee, stelle ich die nächste Frage. So möchte ich es gerne.
Ja.
Naja, habe ich ihr das halt alles beantwortet und dann hat sie gesagt, ja, also die Tischplatte, die kriegen Sie da und das Untergestell, das kriegen Sie da, aber ich druck Ihnen das aus und bla bla bla.
Mhm. So. Also nett eigentlich.
Ja, total nett. Also ich bin das Problem in der Sache. Die Menschen können nichts dafür. Mhm. So. Und dann hat sie es ausgedruckt, das hat ewig lange gedauert und dann habe ich es in der Tasche nach meinem Handy gesucht, habe ich mein Handy nicht gefunden.
Nein, Sabrina.
Also das Gefühl, also gut, meine Tasche, die ist auch groß, da ist ganz viel Gewühle drin, ne? So. Und dann hat sie mir den Ausdruck gegeben, so, okay, dankeschön. Und dann habe ich nochmal in aller Ruhe geguckt, in meinen Jackentaschen, nochmal in meiner Tasche geguckt. Mein Handy ist nicht da.
Nein, das schlimmste Gefühl wirklich, auf der Welt.
Ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, Alina. Das war eine Nahtoderfahrung. Es war einfach so schrecklich.
Hast du es da liegen lassen, als du dich umgezogen hast?
I don't know. Ich bin an jeden Schreibtisch nochmal gegangen, habe geguckt, ob ich es irgendwo liegen lassen habe. Überall, wo ich gesessen habe, habe ich nochmal geguckt, ist es mir vielleicht runtergefallen. In Schubladen geguckt. Was weiß ich, so. Und, oh Gott, ich war so in Panik. Es war einfach nur schrecklich. Oh Dann Gott. Bin ich den ganzen Weg nochmal zurückgegangen, den ich gegangen bin. Nochmal da. Okay, auf dem Sessel hast du gesessen, unter den Kissen geguckt. Ist es dir irgendwo aus der Tasche gefallen? Was weiß ich. So, ich habe es einfach nirgendwo gefunden.
Nein.
Und dann, so, was musste ich jetzt tun? Musste ich dann wieder zu dieser Informationsfrau. Also ich habe mich richtig geschämt. Und da musste ich ja fragen, haben Sie ein Handy gefunden? Ja, dann habe ich das halt auch gemacht. Und dann habe ich so gesagt, haben Sie ein Handy gefunden?
Bitte, bitte, ich brauche Hilfe, bitte.
Und dann sagt sie so, ja, war das so ein rosanes? Ja, das ist hier abgegeben worden. Meine Kollegin, die ist gerade damit runter. Das geben wir immer an der Info unten ab. Da können Sie sich's abholen.
Nein.
Gott, dann war ich schon beruhigt auf jeden Fall. Und dann musste ich aber durch den ganzen IKEA, das war der längste Weg jemals, den ich jemals gegangen bin, musste
da gibt's
ich durch
doch
diese
so
ganze Deko-Abteilung. Nein, du kamst nirgendwo raus.
Die hätte dich eigentlich eskortieren müssen. Spezialfall, Platz machen, zum Spezialaufzug, runter, direkt zur Info.
Oh. Dann bin ich dahin gerannt und dann habe ich die Info nicht gefunden, weil keine Ahnung. Dann bin ich wieder zurück da zum Eingang, wo dir, weil da stand nichts ausgeschildert, Information, sondern da stand so Warenausgabe, Dings, aber nicht Information. Und dann bin ich wieder zum Eingang, da wo die den Impfnachweis kontrolliert haben. Dann habe ich da die Frau gefragt, können Sie mir sagen, wo die Information ist? Und dann hat sie gesagt,
mein Handy verloren.
Dann sagt sie so, Information. Und dann habe ich gesagt, ach gut, ist hier ein Handy abgegeben worden? Ich habe mein Handy verloren. Und dann sagt, die war so eine ganz strenge dann, ne? Und dann sagt sie, wie sieht das denn aus? Dann habe ich sie halt beschrieben, wie es aussieht. Und dann sagt sie so, dann müssen sie es jetzt aber hier ausmachen vor meinen Augen und wieder anmachen, damit sie beweisen können, dass es auch ihr Handy ist. So. Und dann muss ich halt erstmal gucken, wie geht's überhaupt aus, weil man macht hier sein Handy nie aus.
Ja.
Dann habe ich alle möglichen Tastenkombinationen dann so gedrückt, bis es ausging. Gut, was ist der leiser Knopf oder der lauter Knopf und wie lange muss man es gedrückt halten? Und weißt du, in dieser Panik einfach, so, und dann habe ich es halt auch geschafft, habe es wieder angemacht und dann musste ich ja noch unterschreiben und dann hatte ich mein Handy wieder.
Oh mein Gott.
Alina, das war einfach so schrecklich. Und dann war natürlich, Shopping war natürlich erledigt, ne, da bin ich wieder nach Hause gefahren und...
Erstmal nach Hause und ein Glas Wein.
War fertig mit der Welt.
Oh Gott, schrecklich.
Ja.
Och,
das war wirklich schrecklich. Das tut mir leid.
Aber vielleicht, was war jetzt die Lektion, die du daraus lernen solltest? Vielleicht, dass wir zu sehr an unser Handy gebunden sind oder... weiß ich jetzt auch nicht. Die Lektion brauchen wir ja nicht lernen, das wissen wir ja schon.
Ja, was soll ich daraus lernen? Ich bin handysüchtig und muss noch besser darauf aufpassen.
Oder... Vielleicht wollten deine Guardian Angels nicht, dass du den Schreibtisch kaufst.
Ja, vielleicht sollte ich nichts kaufen. Stimmt.
Ja, aber das ist ja eine Investition in deine eigene Arbeit. Das wird ja dann wieder zu mehr Produktivität leiten. Und von daher ist es eine gute Investition und nicht rausgeschmissenes Geld.
Vielleicht sollte ich es nicht bei IKEA kaufen.
Vielleicht von einem Small Business oder vom Flohmarkt.
Vielleicht, ja.
Aber in Deutschland im Januar zum Flohmarkt zu gehen, ist bestimmt auch nicht so lustig.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Oh Mann. Ja, denkst du denn jetzt immer noch über den Schreibtisch nach oder ist der jetzt aus deinem Kopf raus?
Nee, ich brauche den ja. Ich will den auch haben.
Also dann... Da musst du wieder hinfahren, also, weil
nicht
bestellen ist ja nicht
unbedingt
bei IKEA, ne?
Aber auf jeden Fall ein Schreibtisch.
Schreibtisch.
Ich werde das Projekt jetzt nochmal angehen diese Woche, ohne mein Handy zu verlieren.
Weißt du, wo du mal gucken musst? Bei Facebook Marketplace. Gibt es das in Deutschland? Da werden so gebrauchte Sachen verkauft. Da haben die manchmal richtig gute Sachen bei.
Aber ich muss es schon auch sehen
Neue
selber.
Neue Sachen haben die da auch. Ja.
Also ich will mir nichts im Internet bestellen, was ich nicht angefasst habe vorher. Ja.
Was war das denn überhaupt für ein Schreibtisch? Hatte der auch Schubladen und sowas?
Nee, das war ein ziemlich einfacher, aber es war ein großer, wo viel Platz ist für meine ganzen Unterlagen.
Ja, das ist gut.
Und dann würde ich mir noch so kleine Schränkchen für dazu kaufen.
Ja. Und dann so für die Wand, auch wie die das immer so haben, so mit organisiert und so Fächer und so, dass alles seinen Platz hat, weißt du, so die Stifte, die man braucht und man braucht ja eigentlich nicht mehr viel, ne? Man braucht ja eigentlich nur seinen Computer heutzutage.
Ja, also ich schreibe schon viel mit der Hand. Bei mir liegen auch überall Notizblöcke und Stifte rum.
Ah ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut und bitte halt uns auf dem Laufenden.
Okay, mache ich.
Projekt Arbeitszimmer steht. Projekt steht. Arbeitszimmer ist,
ist im Gange.
Im Anmarsch.
Was war bei dir so los die Woche?
Leider nicht so viel. Also ich habe keine Wohnungen mehr angeguckt, weil ich zu viel Arbeit hatte. Aber das geht jetzt diese Woche weiter. Und... Ich habe mich auch mit meinen Freundinnen getroffen, weil die eine von denen vielleicht auch umzieht. Und wir sind nochmal gemeinsam so ein bisschen über Budget gegangen und in L.A., wie viel man ausgeben sollte. Und weil ich habe halt dieses extreme deutsche Millennial-Upbringing. wo man halt sein Geld spart. Ja. Punkt.
Kenne ich.
Aber wir sind dann auch mal über mein Budget und sowas alles gegangen. Und also es haben alle gesagt, dass ich mein Budget zu tief angesetzt habe. Mhm. Und auch wenn man das auf jährliche Einkommen, aufs monatliche Einkommen und so mit der Projektion des nächsten Jahres und so weiter, selbst wenn es nicht besser wird, sondern gleich bleibt und so weiter, dass ich sicher mein Budget um ein paar hundert Dollar anheben kann.
Okay.
Und das macht dann den Unterschied für mich auch von, ich ziehe jetzt erstmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr in etwas, das ich eigentlich gar nicht möchte. Und dann gebe ein bisschen mehr aus und ziehe dann in eine Wohnung, die mir richtig gut gefällt, wo ich dann auch mehrere Jahre bleiben könnte, anstatt ziehe direkt in die Wohnung und richte dich direkt, kauf direkt die Möbel, die da reinpassen und sei direkt in einem Umfeld, in dem du dich wohlfühlst, weil du kannst es dir leisten.
Ja,
und
okay.
Dieser Mindset, weil ich habe halt so lange hier in L.A. so gelebt, weißt du, keine Ahnung, so das war halt einfach nie Priorität. Und man denkt dann, das ist so Luxus. Aber eigentlich ist das normal, dass man ein Zuhause haben will, in dem man sich wohlfühlt. Und
da verbringst du
ein schönes
Zeit,
Zuhause ist. Ja, und ich bin ja auch mittlerweile 37 und weißt du, so diese, wenn man 25 ist und man denkt, das ist Luxus, es ist eigentlich kein Luxus mehr, das gehört eigentlich zur Grundausstattung des Lebens dazu.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe so nach diesen Orten automatisch gesucht, wo ich Kompromisse eingehen muss, damit ich mich selber gut fühle. So, ich gehe Kompromisse ein, also ist das Leben hart, also habe ich dann auch was verdient, so nach dem Motto, weißt du, anstatt zu sagen, nein, du hast jetzt eigentlich extrem lange daran gearbeitet, dass du da bist, wo du bist. Und es ist jetzt okay, was Gutes zu haben. Das ist nichts Schlimmes oder, weißt du, so, keine Ahnung. Und jetzt freue ich mich noch mehr nach der Wohnung
super,
weiterhin zu suchen.
Aber ist ja auch eigentlich genau richtig, die Einstellung. Also,
ja.
Du kannst ja alles ausgeben für dich, was du möchtest. Also, du wirst
ja
niemanden
anderen
die Rechenschaft schuldig, dass du dein Geld bei dir halten musst. Also, das ist so bescheuert.
Und es ist ja auch nicht so, und es ist ja aber, da sind ja auch schon die Ersparnisse eingeplant. Also man kann ja dann trotzdem 10% jedes Checks oder 10% seines monatlichen Einkommens weiterhin weglegen. Das nimmt davon nicht weg, ne? Aber das ist genau der Punkt, den du gerade gemacht hast. Man denkt, dass es Luxus ist, Geld für sich selber auszugeben. Ne? Für das, dass man sich selber wohlfühlt und gut fühlt und sich selber das gibt, was man glaubt, dass man verdient und was das reflektiert, wie man sich fühlt und was auch immer. Und ja, jetzt geht die Wohnungssuche weiter und ich bin mal gespannt, was ich finde und wo ich was finde, weil ich bin offen für so viele verschiedene Stadtteile hier in Los Angeles. Es kommt halt wirklich drauf an, dass irgendwie alles zusammenpasst. Und ja, ansonsten habe ich diese Woche mit meinen Freundinnen Anastasia, die kennt ihr ja schon, von der habe ich ja hier auch schon mal öfter erzählt, und Mary Alice abgehangen. Weil Mary Alice ist auch eine Freundin von mir, die war eigentlich nach Washington D.C. gezogen letztes Jahr, weil sie hat auch ein Baby bekommen und ihre Familie wohnt da draußen. Leider ist sie für einen sehr traurigen Grund nach Los Angeles diese Woche zurückgekehrt.
Warum?
Ein Kollege hier aus unserem Comedy-Umfeld, der auch im Groundlings mit auf der Bühne stand, der auch in unserem Alter ist, also 33, glaube ich, ist einfach komplett unerwartet gestorben. Also ich kannte ihn, aber ich stand ihm nicht super nahe. Aber viele, also von unserem Umkreis hier, kannten ihn sehr, sehr gut. Und es war so in dieser Comedy-Szene war es halt ein richtig tragischer Verlust für viele Leute. Und der Verlobte von Mary Alice war sein bester Freund.
Oh nein.
Und der war auch verlobt, also die hätten eigentlich nächsten Monat auf die Bachelorparty fliegen, zur Bachelorparty fliegen müssen. Und hatte halt, ja, eine Verlobte, Eltern, war kerngesund, krass, jung. Und ist über Nacht, er war mit seiner Verlobten in Urlaub in Santa Barbara, hatte über Nacht, musste ins Krankenhaus für eine Notfall-OP.
What?
Und ist aus dieser OP nicht lebend rausgekommen.
Ach du Scheiße.
Und wir wissen nicht genau, was passiert ist. Also, aber es war komplett unerwartet. Also es war nicht Corona, es war nicht... Es war irgendeine Verletzung im Rücken, glaube ich. Irgendwas ist da passiert. Notfalloperation und einfach nicht lebend rausgekommen. Und der Grund auch, warum ich das hier erzähle, war, weil das ist so cheesy und das ist so, es geht nicht um uns, es geht um diesen tragischen Schmerz, der jetzt hinterlassen wurde von dem Verlust dieses Menschen für die Leute, die ihm so nahe standen und so weiter. Aber trotzdem bringt es einem einfach nochmal nahe, dass einfach nichts garantiert ist, dass morgen eigentlich nicht existiert, nicht hundertprozentig existiert und dass man die Zeit mit den Leuten, die man lieb hat und halt einfach wirklich, wirklich wertschätzen muss. Das ist ja immer, wenn man sich selber mit dem Tod konfrontieren muss, dass das einem nochmal so richtig klar wird, ne? Was einfach wirklich wichtig ist und dass einfach die Zeit mit den Leuten, die man liebt, nicht garantiert ist.
Das ist traurig.
Ja, aber genau. Aber aus diesem Grund war meine Freundin Mary Alice in der Stadt und wir haben dann wieder ein bisschen mehr abgehangen und Mary Alice und Anastasia haben beide ein Baby jetzt und die sind einen Monat voneinander entfernt vom Alter her. Und du musst dir vorstellen, also vor einem Jahr, also Januar 2021, hat Mary Alice noch in Los Angeles gewohnt. Keiner hatte ein Baby. Wir haben uns alle so einmal die Woche getroffen. einfach so, keine Ahnung, unsere Karriere geplant und Brunch gemacht und einen Buchclub hatten wir. Und die Themen waren halt nur so typische Single-Themen oder beziehungsweise sie wollten sich beide verloben und keine Ahnung. Und jetzt ist es halt so, die reden miteinander und das ist so Baby-Jargon. Also weißt du, die reden über so gewisse Produkte. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich liebe ja auch den Rowan, ne? Und ist es ja auch nicht so, dass ich da sitze und denke so, ach, ich wünschte, ich könnte auch. So ist es ja bei mir nicht, ne? Aber das ist halt schon so, innerhalb von so kurzer Zeit sind die zu diesen Personen geworden. Ich habe das dann auch gesagt, ne? Ich so, das ist, als hättet ihr ein ganz anderes Fachwissen, so etwas, worüber ihr nichts wusstet letztes Jahr. Und ich immer noch nicht, weil ich es halt nicht muss. Aber es ist teilweise so, ihr redet miteinander und ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr redet. Also ich kann es mir vorstellen. Aber die sagen dann so, weißt du, ja, hast du auch den Snoo? Ja, wir haben das jetzt auf 3 runtergestellt und am Anfang hat der überhaupt nicht geschlafen und jetzt mittlerweile, das ist ja das Allerbeste. Und ich so, das was? Der was? Was habt ihr auf 3 runtergestellt? So, die wissen automatisch, wovon die reden. Und der Harris auch, weißt du, der Mann von Anastasia, der kennt das ja auch alles. Und ich sitze da nur so und denke so, das ist wie so eine komplett andere Welt, die mir überhaupt nicht zur Verfügung steht. So dieses, das ist so richtig wie Fachjargon, worüber die reden, weißt du? Und das ist einfach so, okay, I guess, ja, natürlich ist das, sind eure Babys wichtiger. Also weißt du, so eigentlich als alles andere, ne? Das ist so, ich meine das nicht böse, aber das ist halt, natürlich ist das Krasseste in eurem Leben. Ein Baby zu haben, einen Menschen, der jeden Tag was Neues entdeckt.
Aber nervt dich es nicht, wenn die nur noch über Babysachen reden?
Also, ich hänge ja mit Anastasia auch so viel ab und von daher ist das nicht so, dass wir nur über Babys reden.
Ja, okay.
Das war jetzt quasi nur so eine einmalige Sache. Ich weiß nicht. Ja, weil die beide sich auch nach langer Zeit erstmal wieder gesehen haben. Und ich habe ja auch andere Freunde, die keine Babys haben. Deshalb habe ich selber diesen Ausgleich. Und ich liebe ja auch Babys. Also, ne, ich liebe ja Babys. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt auf einer wöchentlichen Basis abhängen würden, würde mich das wahrscheinlich nerven. Weil ich eigentlich nichts dazu beitragen kann, was ja jemals so wichtig ist.
Ne? Du kannst halt nicht mitreden.
Ja, ich kann ja noch nicht sagen, boah, Leute, ich habe mir einen neuen Mülleimer gekauft. Ich, Der ist so gut, da kann ich den Müll trennen und da fällt nichts runter. Und so aufregende Dinge in meinem Leben.
Ja, genau.
Das kann ja einfach nicht so wichtig sein.
Ja, stimmt. Dann kannst du echt nicht mithalten.
Ja, guck mal, wie es sich so entfaltet weiterhin. Aber ja. Ich bin dann auch immer froh, wenn ich mit dem Rowan so kuscheln kann und ihn halten kann.
Ja, das ist ja auch schön.
Ja, und weil Babys, die haben halt einfach diesen Zugang noch zu diesem, zu dieser unendlichen Energie, in die Energiequelle, wo die gerade hergekommen sind. Und ich habe dann immer das Gefühl, je länger ich den halte, desto mehr sauge ich das auf.
Oh mein Gott.
Nein, nicht aus ihm raus. Der hat ja genug davon. So. Aber diese Babyenergie, dieses, das ist wie Therapie.
Das ist auch so.
Ja, Babyenergie. Weißt du, hier in L.A. würde das wahrscheinlich jemand in Flaschen verkaufen. Und Leute würden das auch kaufen.
Geld mitmachen. Weil,
Hast du das mitbekommen? Die Frau, die auf TikTok ihre Fürze verkauft hat. Warte, was ist der Plural von Furz? Fürze oder Furze?
Ja, Fürze.
Die hat auf TikTok ihre Fürze in einem Glas-Dingsbums, so versiegelten Glas verkauft.
Ja.
Mit einer Blume drin.
Das ist krank.
Die Blume, die den Duft noch aufsaugt. Und hat dafür hunderte, tausende von Dollar gemacht.
Wirklich?
Das ist doch nicht normal.
Es gibt immer Menschen, die für alles Geld ausgeben würden.
Ja.
Das ist doch nicht normal. Und dann aber,
hast du das mitbekommen, dann ist die ins Krankenhaus gekommen. Ja,
habe ich mitbekommen.
Weil die zu viele Bohnen gegessen
haben. Ja. Aber es war ihr Business. Sie musste ja Geld verdienen.
Ja, und weißt du, was sie jetzt macht, hat sie gesagt. Was? Jetzt wird sie sich anstatt auf die echten Furzgläser wird sie sich auf MFTs konzentrieren. Heißt das so?
Ja, NFTs.
NFTs, yes. Ja, ich weiß immer noch nicht 100%, was das ist genau, aber Furzglas NFTs.
NFTs.
Das ist die Welt, in der wir leben.
Ist ein digitales Kunstwerk.
Ja, ist das ein digitales... dass einem das gehört oder dass man da ein Recht drauf hat?
Dir gehört das. Das ist so, also zu Hause kannst du dir ein Bild kaufen und kannst es dir zu Hause an die Wand hängen. Und ein NFT ist auch sowas, aber das kannst du halt nicht anfassen, sondern es ist halt digital.
Und aber theoretisch kann man für alles ein NFT verkaufen. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel NFTs auf meine Comedy-Videos verkaufen.
Ja, genau, aber dann gehört das nur dem einen und nur der kann es dann angucken.
Ja,
aber das ist eigentlich ja was nicht wirklich existiert.
Ja, ne? Aber das ist ja genau das Gleiche, gerade was mit dem ganzen Metaverse, ne?
Ja.
Das ist ja gerade so, transitioning into the Metaverse.
Menschen kaufen sowas.
Ja. Okay, ich mach das auch. NFTs. Alles klar. Ich guck mal, ob es jemand kauft. Sollen wir diese Woche mal ein NFT verkaufen? Ja, weil jetzt hat ja Microsoft angekündigt, dass die das Metaverse wirklich bauen. Haben sie irgendwie 70 Milliarden Dollar oder so investiert. Keine Ahnung, ich schmeiße irgendwelche Zahlen raus, ne? Ja, das ist schon ein krasser, also es ist ja ein echter, echt Welt-Deal.
Das ist unfassbar.
Um dieses Metaverse zu bauen. Und Nike und alle Marken Walmart haben schon angekündigt, dann werden wir auch Produkte anbieten. Also Nike, du kannst dir dann Nike-Schuhe kaufen, aber hast die nicht wirklich in deiner Hand.
Die nicht
damit
anziehen.
Du im Metaverse, damit dein Avatar im Metaverse mit Nike-Schuhen rumlaufen kann.
Ja. Alina, die Welt ist verloren. Wirklich.
Und die Welt wird sich jetzt immer mehr ins Metaverse hin entwickeln, während unsere richtige Welt immer weiter auseinanderfällt.
Die verkommt, ja.
Ich hatte direkt schon so, als ich da gab es nämlich so eine Podcast-Episode zu ich glaube, Today Explained oder eins von diesen Nachrichten-Podcasts. Und da hatte ich direkt schon so einen Geschichtsverlauf für ein Young Adult Buch, Actionbuch, was so in der Zukunft stattfindet. Quasi, stell dir vor, die Welt ist wirklich apokalyptisch, also quasi so gut wie zusammengefallen durch Klimawandel. Mhm. Und der einzige Weg, wie man also mit unserem menschlichen Körper noch leben kann, ist, wenn man in so einem Pod drin ist. In so einem, wie so einem kleinen individuellen Spaceship oder sowas. Ne?
Wie bei Avatar, ne? Wie die da in diesen Dingern.
Ja. Lieben. Ja, genau. Ach so, ja. Oh, habe ich mir Avatar ausgedacht.
Ja, du hast hier gerade Avatar ausgedacht.
Aber dann habe ich gedacht, aber nur die Reichen können sich das dann halt erlauben, noch zu überleben. Ne? Die Armen, die sind dann halt einfach, keine Ahnung, in der Klimawandelwelt am Umherwandern und sterben.
Mhm.
Und die Reichen, die leben quasi so, dass der Körper weiterhin läuft, aber die leben weiter in dem Metaverse, was genauso ist, wie unsere Welt mal war.
Ja.
Aber dann musst du überlegen, denk mal so ein, zwei Generationen weiter, dass vielleicht Kinder geboren werden, die gar nicht wissen, dass sie in so einem Pot stecken, sondern die leben einfach in diesem Metaverse, was genauso aussieht wie unsere Welt. Und dann entdecken sie, dass da irgendwo ein Glitch ist und dass sie eigentlich einen richtigen menschlichen Körper haben.
Und dann versuchen die, sich in der realen Welt zu treffen.
Yes, ja. Mhm.
Sie verlieben sich in der Metaverse und wollen dann das in die Realität umsetzen.
Ja.
Ja, das ist der Film.
Und dann gehen die runter auf die Erde und dann finden die natürlich auch so Überreste von unserem echten Leben und so Sachen, die es vielleicht im Metaverse gar nicht gibt. Weil da. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wollt ihr diesen Roman oder diesen Film, dann werde ich mich da auch drum kümmern. Ich mache auch schon Weihnachtsfilm und... Ja, okay, das ist gut, das ist gut.
Ja, aber guck mal, dann ist das doch wirklich so, alle sitzen nur noch zu Hause und leben in der im Metaverse-Universum.
Ich meine... Ist ja nicht so, dass es jetzt auch schon so ist für einige Leute, ne, die den ganzen Tag am Gamen sind.
Ja.
Oder selbst wir, die den ganzen Tag am Handy hängen.
Mhm.
Aber ich habe zum Beispiel jetzt kein Avatar, das von mir. Ich meine, gut, im weitesten Sinne haben wir alle irgendwie ein Avatar, das von uns da draußen unsere Social-Media-Präsenz ist.
Ja,
aber
genau.
Ich glaube, es geht schon, ne?
Schon.
Wir haben alle irgendwie eine Version von uns kreiert, die es online gibt, die vielleicht im richtigen Leben ein bisschen anders ist. Ja, wir sind auf dem Weg dahin.
Ja, auf jeden Fall. Ist nicht mehr weit, der Weg.
Also was? Aber weißt du was? Wir können ja einen Laden aufmachen im Metaverse. Was für einen Laden sollen wir? Was sollen wir verkaufen? T-Shirts? Womit die Avatars im Metaverse rumlaufen können? Okay, wenn ihr da draußen im Metaverse was verkaufen könntet, jump on the ship now. Do it now. Was sollen wir im Metaverse verkaufen? Boom, we'll do it.
Alles, was ihr wollt.
Ja. Wow, ja, ich bin mal gespannt, wo wir in 50 Jahren so sind.
Ja, bin ich nicht gespannt drauf.
Ich auch nicht. Aber das haben die vor 50 Jahren wahrscheinlich auch gesagt. Und wir könnten auch sagen, dass wir arguably
aber
besser
guck mal,
dran sind
was
heutzutage.
War vor 50 Jahren? Welches Jahr?
Oh Gott. Also eigentlich habe ich jetzt gedacht, wir waren da in den 50ern, aber
nee,
wir waren da, glaube ich, in den 80ern oder so.
Also,
wir waren da, glaube ich, in den 70ern. 50 minus 22 sind 28, also 87. 1987, oder?
Nein, wir sind doch nicht 50.
Aber du hast gesagt, vor 50 Jahren, wo waren wir da?
Welches Jahr war vor 50 Jahren?
1987.
Nee, das
kann 78,
ja nicht. So.
78,
so.
Sorry.
Ja.
Das ist mein amerikanisches Gehirn. Also 1978, oder? Nee, 1972.
12, 22, 72.
72, ja.
Ist nicht so. Das kommt mir nicht so
lang
wir
können,
vor.
Nee,
es ist
50
so
Jahre ist das her. Und wir wurden ja in den 80ern schon geboren.
Unfassbar.
Ja. Okay, well, ich bringe uns mal auf einen anderen Gedanken. Ist er positiver?
Nein.
Ist er anders? Ja.
Okay.
Eine andere Art von Albtraum. Nicht nur die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Denn heute reden wir mal wieder über einige der verrücktesten oder einige der tragischsten Setunfälle Hollywoods.
Mhm.
Denn leider gibt es davon genügend.
Zu viele leider. Aber gut
leider
für uns.
Leider gibt es davon zu viele.
Gut für euch, ja, gut für uns. Uns.
Gut für euch, gut für eure Woche, gut für euren Montag. Okay, fangen wir mal an im Jahre 1914. Unsere Stummfilmzeit.
Mhm.
Damals wurde ein Film gedreht, der hieß Across the Border. Die Dreharbeiten dazu fanden in Canyon City, Colorado statt. Die Hauptdarstellerin dieses Films war Grace McHugh. Zu der Zeit der Dreharbeiten war Grace 16 Jahre alt. Das ist so krass, wenn man ein Bild sieht, dann sieht sie aus wie, weil ja natürlich die Klamotten von den 1910ern, das ist ja ganz, also komplett anders.
Mhm.
Und man sieht ja mal die Porträts von den Frauen oder den Männern von damals, die dann so 16 waren und man denkt so, hä, aber die sieht aus wie 35.
Ja.
Aber stimmt. Eigentlich, das habe ich jetzt gelernt, das macht unser Gehirn nur wegen dieser, weil wir verbinden die Klamotten mit alt.
Mhm.
Das hat eigentlich gar nichts mit dem Gesicht oder so zu tun. Das ist einfach nur, weil wir das Aussehen mit alt verbinden. Dann kann unser Gehirn kann das nicht vereinbaren, dass die eigentlich 16 ist und so ein, in Anführungsstrichen, altes Kleid anhat.
Ja, Klamotten und Frisuren, glaube ich auch.
Ja, genau. Mhm. Ja, weil wir die Frisuren dann so von unseren Omas oder so
ja,
kennen.
Ja, genau.
Oder Uromas. Mhm.
Mhm.
Das denken die auch irgendwann mal von uns, die ja. weiteren Generationen, wenn die uns mit unserem Seitenscheitel sehen von 1999. auf jeden Fall haben die gerade eine Szene gedreht in Colorado, wo der Charakter von Grace McHugh über den Arkansas River, sollte den Arkansas River überkreuzen. Und dabei hat sich das Boot umgedreht. Grace ist aus dem Boot gefallen und du musst dir vorstellen, also der Kameramann war auch dort, nahe bei Grace, ist ja klar, ne? Aber der Rest von der Crew war quasi an Land, ne? Und hat von dort aus, keine Ahnung, was gemacht. Und der Kameramann ist dann quasi direkt ins Wasser gesprungen, um Grace zu retten. Und hat es dann geschafft, Grace auf so eine Sandbank zu ziehen.
Uh-huh.
Also sie haben es beide geschafft. Aber diese Sandbank, das war Treibsand.
Oh, scheiße.
Und dann musste quasi diese Crew zugucken, wie beide von diesem Treibsand immer weiter reingezogen wurden und letztendlich ertrunken
nein.
sind.
Alina.
Kannst du dir das vorstellen? Das ist so, ich sehe das, ich kenne das auch so aus Filmen, wenn dann jemand im Treibsand landet und ich denke dann immer, das ist gar nicht echt so, das ist doch nur Sand, wie kann da jemand so reingezogen werden und dass man den dann nicht mehr retten kann, ne?
Ja.
Und zwei auch noch, dass die sich gegenseitig nicht irgendwie retten konnten.
Oh, das muss doch so ein schrecklicher Tod sein.
Ja.
Oh.
Ja, der Kameramann Carter hat auch nach seinem Tod dann noch den Carnegie Hero Award bekommen, dafür, dass er versucht hat, ihr Leben zu retten und dabei sein eigenes gelassen hat. Owen Carter hieß er. Ja. Das. Man muss sich auch vorstellen, in 1914, da ist ja wahrscheinlich so viel passiert an Sets, was man noch gar nicht wusste, dass überhaupt passieren kann und wo es noch gar keine Sicherheitsmaßnahmen gab, so wie heute. Und selbst heute sind die noch nicht hundertprozentig, ne?
Mhm.
Das hat sich ja dann alles quasi aufgebaut wegen der Dinge, die passiert sind an diesen Sets. Schrecklich. Gehen wir mal weiter ins Jahr 1969.
Mhm.
Damals wurde ein Film gedreht, der hieß Kane and the Man-Eater. Und das war ein Horrorfilm, also ein Actionfilm, in dem es unter anderem um Haie ging. Das war ein Film mit Burt Reynolds und Sylvia Pinal. Und Kane, der Hauptdarsteller dieses Films, der von Burt Reynolds gespielt wurde, dieser Charakter strandet in einem kleinen Hafen in Mexiko, in Red Sea. Dort trifft er eine attraktive Frau, die ihn überzeugt, mit ihr in Haigewässer zu tauchen für wissenschaftliche Zwecke. Dann findet er aber heraus, dass sie und ihr Partner eigentlich Schatzsucher sind. Mhm. Und das ist so der Film. Ich finde es auch immer interessant, wenn in der Beschreibung der Film unbedingt mit drinstehen muss, dass die Frau attraktiv war.
Mhm. Ja, ist wichtig für die Handlung. Ganz wichtig. Ja.
Ja. Mhm. die Szenen in den Gewässern wurden mit echten weißen Haien gedreht. Ist ja auch oft so früher, dass die auch echte Tiere benutzt haben. Aber wie die das quasi gemacht haben, ist, die haben die Haie betäubt, sodass die halt ganz ruhig sind.
Tierquelle.
Und die waren halt hinter so Schutz. Mhm. Die waren hinter so Schutz. Netzen, mhm. wo die getrennt waren von den Schauspielern bzw. Stuntleuten.
Mhm.
Aber dann an einem Drehtag sollte Jose Marco, das war einer der Stuntmänner, eine Szene drehen im Wasser, aber halt getrennt von dem weißen Hai. Das wird ja nachher dann rausgeschnitten, das Netz so quasi, ne?
Ja. Yeah.
Und die Kamera war auch schon am Laufen, also die Szene sollte jetzt gedreht werden. Mhm. Und Jose Marco war im Wasser. Aber der weiße Hai war nicht betäubt. Und als der Stuntmann ins Wasser kam, hat der weiße Hai sich aus dem Netz gerissen und den Stuntmann getötet.
Nein.
Mhm. Und der gesamte Unfall wurde auf der Kamera festgehalten.
Oh mein Gott.
Und dann wurde dieses Footage von diesem Unfall in eine Fotostrecke umgewandelt, in Life Magazine. Und die haben den Film dann von Kane and the Maneater in Shark umbenannt. Einfach nur Hai, Ausrufezeichen. Shark, Ausrufezeichen.
Oh Gott.
Um quasi von diesem Buzz, den der Film bekommen hat, wegen des Unfalls, um davon zu profitieren und den Film besser zu verkaufen.
Oh mein Gott, die kommen alle in die Hölle oder sind schon in der Hölle, wenn sie ja. schon tot sind.
Mhm.
Unglaublich.
Ja. Haben den Film einfach High-Ausrufezeichen genannt. Weil wirklich jemand gestorben ist.
Super.
Dann im Jahre 1975 wurde der Film neu veröffentlicht, weil Jaws gerade so erfolgreich war, also mhm. der weiße Hai.
Mhm.
Und aber das Promomaterial, um diesen Film, also Hai-Ausrufezeichen, zu bewerben, war hauptsächlich der Tod des Stuntmans. Also hauptsächlich das Promo war, bei dem Dreh dieses Films ist wirklich jemand gestorben.
Ey, Skandal,
das
wirklich.
Das ist doch nicht normal.
Wie kann man so sein?
Also, Moral nicht vorhanden.
Mm-mm.
Ich finde es auch immer so krass. Manchmal, wenn ich über diese Set-Unfälle lese, das sind ja wirklich Listen. So viele Set-Unfälle. Dass man da teilweise von auch prominenten Filmen, dass man da noch nie was von gehört hat.
Mm-hmm.
Das wird einfach alles immer irgendwie so unter den Teppich
genau.
gefegt.
Mhm.
Gekehrt.
Unter den Teppich gekehrt.
Mhm. Und besonders, wenn es Stuntleute sind, ne?
Ja.
Ja.
Da sagen die wahrscheinlich, das ist das Berufsrisiko.
Ja, genau. Und einigen sich irgendwie mit der Familie außergerichtlich. Und die meisten Filme davon kommen ja auch trotzdem noch raus. Ne? Also wir haben es ja jetzt in unserer ersten Folge, wo wir über Setunfälle geredet haben, waren ja ein paar Dinge dabei, die dann auch tatsächlich nicht mehr fortgeführt wurden. Aber ich bin jetzt auch mal gespannt mit Rust, mit dem Film von Alec Baldwin. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch zu Ende gestellt wird.
Glaube ich nicht. Mm-mm.
Ich glaube es auch nicht. Okay, kommen wir mal zum nächsten Film aus dem Jahre 1984.
Woop, woop. Das beste Jahr
ever.
Da sind wir geboren.
Da wurden wir geboren. Da, you're welcome. Und zwar wurde hier eine Serie gedreht, die hieß Cover Up. Eine neue CBS-Spionage-Thriller-Serie. Mhm. Also so eine typische One-Hour Crime-Show. Krimi. Genau. Der Hauptdarsteller war John Eric Hexham. Und sie waren dabei, an einem Drehtag diese Serie zu drehen. Und du weißt ja, wie das ist in der Krimineserie. Da sind ja eigentlich ständig Pistolen zu sehen und Action-Sequenzen und alles Mögliche. Es war aber halt noch so, das war ja auch noch ein neues Set. Das heißt, du weißt ja, wie das ist an einem Set. Also der Schauspieler muss da sein, aber auch das Licht muss ready sein und die Background-Actor müssen ready sein. Mhm. Also manchmal gibt es halt unglaubliche Verzögerungen, besonders wenn es ein neues Team ist, das zusammenarbeitet für eine neue Serie und so weiter. Mhm. Und sowas halt auch, besonders hier am Anfang, in der ersten Staffel von Cover-Up, gab es halt oft Drehverzögerungen. Und in dieser speziellen Szene hatte John halt bereits eine 44er Magnum-Pistole mit Platzpatronen, die mit Platzpatronen geladen war, hatte er schon am Set, obwohl es Drehverzögerungen gab.
Mhm.
Und dann sollte die Szene aber endlich stattfinden. Aber dann hieß es, nee, wir können doch noch nicht drehen, wir müssen noch kurz hier auf Schwubbeldiwupp warten, es gibt noch weitere Drehverzögerungen.
Okay.
Und für Schauspieler, also kann das schon auch anstrengend sein, ne? Du sitzt da teilweise, weiß ich nicht wie lange rum, aber auf jeden Fall dieser John hatte die Pistole schon in der Hand und dann hat er so rumgescherzt mit der Crew und hat gesagt, hat sich so die Pistole an den Kopf gehalten, ne? So nach dem Motto, just shoot me.
Alina.
Und hat gesagt, könnt ihr euch diesen Mist vorstellen? Weil er sich so aufgeregt hat, ne? Und dann hat er so aus Scherz die Pistole abgefeuert.
Uh-uh.
Weil er gedacht hat, dass dadurch, dass da Platzpatronen drin sind, dass das nicht gefährlich ist.
Oh mein Gott.
Aber mittlerweile wissen wir ja, dass auch Platzpatronen trotzdem da rausgeschossen werden.
Mhm.
Und er hatte das genau an seine Schläfe gelegt.
Super.
Warum da niemand war, warum er überhaupt die Pistole in der Hand hatte, wenn die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben, warum da niemand war, der gesagt hat, bitte leg dir die Pistole nicht an die Schläfe, warum der kein Training hatte, bevor er eine Hauptrolle in einer Krimiserie hatte, weiß ich nicht. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass der Aufprall von dieser Platzpatrone einen Schaden ausgerichtet hat. Ein großes Knochenstück aus seinem Kopf ist in sein Gehirn geschossen, hat innere Blutungen verursacht. John ist dann zum Beverly Hills Medical Center gebracht worden,
mhm,
wo er 5 Stunden operiert wurde. Danach war er aber leider im Koma. Und nach einer Woche wurden die Maschinen auch abgestellt.
Oh mein Gott,
er hat diesen Setunfall nicht überlebt.
Heftig.
Anthony Hamilton, der Schauspieler. Anthony Hamilton wurde dann als neuer Hauptdarsteller gecastet. Die Show ging aber nur eine Staffel. Und Hexams Mutter Greta. Ja.
Mit einem anderen.
Neuer Schauspieler. Die sind alle austauschbar.
Oh, ich kann nicht.
Ja. Und Hexams Mutter Greta hat sich dann außergerichtlich mit 20th Century Fox auf eine unbekannte Summe geeinigt.
Mhm.
Unter den Teppich gefegt.
Ja, geklärt. Geld kann man alles regeln, ne? Mhm.
Kann man auch, leider Gottes.
Ja.
Kannst du dir auch einen Pod kaufen, um im Metaverse zu leben, wenn die Sonne explodiert. Ja, aber das ist, also wir hatten ja auch in der ersten Folge hierüber schon Unfälle mit Pistolen,
mhm,
und es ist einfach nur krass, wie viele es davon gibt. Auch hast du letztes Jahr Tiger King geguckt oder vorletztes Jahr? Oh Mann, 2020 ist schon 2 Jahre her.
Die erste Staffel habe ich geguckt. Das ist ja auch
ja,
so.
Ja, das war doch so. Ja.
Oh Gott.
Dann hat er sich einfach aus Scherz eine Pistole an die Schläfe gehalten und hat sich selber erschossen.
Ich fass es nicht.
Und die ganze Show ist eh komplett crazy. Alright. Im Jahre 2016 wurde der dritte Maze Runner Film gedreht. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Maze Runner mal geguckt? Das ist auch so ein YA, ein Young Adult Film.
Nicht mein Ding.
Und der... Ich gucke ja sowas manchmal ganz gerne. Ich habe jetzt auch übers Wochenende Dings nochmal geguckt. The Hunger Games.
Mhm. Der Tribute ist das von Panem.
Total? Ja.
Ja. Ich dachte, das wäre ein Kinderfilm. Also,
da muss ich immer weggucken. Das ist total brutal und makaber. Anyway, Maze Runner. Dylan O'Brien ist der Hauptdarsteller des Films. Der war auch in Teen Wolf dabei, mhm, und alles Mögliche. Also einer von diesen jungen Schauspielern, der direkt Serien- und Filmkarriere, direkt die besten Schritte, die man sich vorstellen kann, glänzende Karriere. Ja, ist ja auch so talentiert. Auf jeden Fall haben sie jetzt Maze Runner The Death Cure. Ich glaube, der sollte 2017 rauskommen. Und in einer der Action-Szenen, die haben halt viele Action-Szenen selber gedreht, sollte er von einem Autodach zum nächsten Autodach springen. Ist dabei aber unters Auto gezogen worden und unters Auto gefallen und dann mitgezogen worden.
Oh Gott.
Er wurde ins Krankenhaus gebracht und die Produktion wurde erstmal angehalten, weil Dylan ist natürlich in jeder, so gut wie jeder einzelnen Szene drin.
Klar.
Und am Anfang haben die gedacht, okay, das wird jetzt ein paar Wochen dauern, müssen wir die Produktion ein paar Wochen anhalten. Mhm. Aber die Verletzungen, die er hatte, die waren so stark. Er hatte eine Gehirnerschütterung, ein Hirntrauma und eine Gesichtsfraktur.
Oh Gott.
Und sie mussten am Ende die Produktion für ein komplettes Jahr einstellen. Weil er so lange gebraucht hat, um wieder zu heilen. Und er sagt heute in Interviews, ich glaube, niemand hat realisiert, so wie krass ich da verletzt wurde, was da eigentlich passiert ist. Das war zwar überall irgendwie in den Nachrichten, so Dylan O'Brien hat sich verletzt bei einem Unfall, bei einem Stunt, der so, aber ich glaube, niemand hat realisiert, so, ich bin dem Tode entgangen.
Der hätte sterben können bei dem Unfall.
Ja. Und er hat auch gesagt, also während des Heilungsprozesses war er in einem richtig tiefen Loch drin. Mhm. Er war richtig gebrochen worden. Also körperlich wurde er richtig kaputt gemacht in diesem Stunt. Und das hat ihn auch psychisch belastet. Und er musste alle möglichen Projekte aufgeben und einfach nur nichts tun und heilen.
Mhm.
Nachdem er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, quasi an seiner Karriere. Und letztendlich nach einem Jahr gingen die Dreharbeiten dann weiter und der Film kam 2008. Mhm. Ja, zwischendurch hat er gesagt, er hat sich gefragt, ob er überhaupt jemals nochmal vor der Kamera stehen wird. Aber er hat dann weitergemacht, Film kam 2018 raus und er hat danach auch noch weitere Actionfilme gedreht. Aber er sagt, dass wenn er einen Stunt drehen soll oder irgendetwas, das mit Gefahr zu tun hat, dass er alles selber persönlich guckt, dass alles gecheckt wird, dass alles kontrolliert wird, dass jeder Bescheid weiß, was er tut und sich halt einfach nicht darauf verlässt, dass einfach alles so funktionieren wird, weil es ein Filmset ist, wo viel Geld dahinter steckt. Weil letztendlich muss er sich selber um seine eigene Sicherheit kümmern.
Also ich hätte da kein Vertrauen mehr.
Nee. Also, ich hätte so eine Angst.
Ja, ich könnte sowas gar nicht mehr machen. Also eh nicht, aber nach so einem Unfall schon mal gar nicht. Boah.
Ja, und warum? Also es gibt ja Stunt-Leute, ne? Die das täglich machen, von Auto zu Auto springen. So, wieso soll ich das als Schauspieler jetzt machen?
Ja, aber manche wollen es selber machen, ne?
Ja, Tom Cruise, ne?
Tom Cruise, ja.
Tom Cruise zum Beispiel.
Der ist ja auch kein Mensch. Der ist eine Maschine.
Mm-mm. Lizard.
Lizard.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen letzten Set-Unfall. Aber es kommen noch weitere Episoden. Glaub mir, es gibt unendlich viel Material. Glaub ich dir. Und zwar am Set von The Expendables 2. Das war ja der Actionfilm mit allen allen Action-Stars.
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham.
Bruce Willis, Mickey Rourke.
Ja.
Ja, alle.
Alle und alten wusstest, Männer.
Alle starken Männer. Da war echt mal die Idee entstanden, über ein Glas Scotch wahrscheinlich, in den Hills.
Genau.
Sollen wir nicht einen Film mit uns allen machen?
Bei einer Zigarre.
Ach, die Leute
noch.
Werden es lieben. Ja.
Ja.
Mhm. Und dann wahrscheinlich, ja klar, machen wir am nächsten Tag das Drehbuch geschrieben, schwubbeldiwupp. Und wir Frauen so, ach, bin ich gut genug? Ach, ich weiß es auch nicht, ist die Idee? Ach, ich weiß nicht, ich weiß, denk noch mal 5 Jahre drüber nach.
Okay, jetzt sind wir zu alt.
Ja, jetzt so. Will uns keiner mehr. Ja. Und die so, wir sind jetzt genau in unserem besten Alter. Die Frauen lieben es, wenn wir eine silberne Strähne haben. auf jeden Fall während einer Szene in Expendables 2, die in Bulgarien gedreht wurde.
Mhm.
Und zwar musst du dir vorstellen, da war das First Unit Team und das Second Unit Team. Also First Unit, das ist das Hauptkamerateam, das dreht die Hauptaktion und die Hauptdarsteller. Und das zweite Kamerateam, wenn du genug Budget hast, das dreht parallel irgendwelche Action-Szenen oder irgendwelche Establishing-Shots oder alle möglichen Szenen, wo jetzt die Hauptdarsteller, die heute gerade drehen, nicht drin sein müssen, damit man das parallel drehen kann.
Ja,
ne?
Okay.
Und dieses Second-Unit-Team, das war halt auf einem Lake, also auf einem See, mit zwei Stunt-Leuten, die in einem Schlauchboot saßen und in der Nähe sollte eine Explosion stattfinden. Ich weiß nicht, ich kann mir das so genau vorstellen. Das ist ja so eine typische Szene aus Actionfilmen. Da sitzen zwei Leute in einem Boot, da ist eine Explosion und die springen da raus, ne? Die springen so mit den Armen nach vorne so.
Genau.
So wie es halt ist im Leben in Actionfilmen.
Ja, passiert da so.
Und so eine Szene, genau. Würde ich auch so machen, also wenn ich in so einer Situation
wäre.
Ja,
klar.
Auf jeden Fall erst so, so mit den Armen nach oben. Auf jeden Fall hatten die halt zwei Stunt-Leute und wollten diese Explosion drehen. Und das waren quasi die Body-Double von zwei von den Hauptdarstellern. Und es ist auch alles eigentlich genauso gelaufen, wie es sollte. Aber das Problem war einfach, dass, wie es sein sollte, die Explosion zu nah an dem Gummiboot geplant wurde. Und dann haben sie diese Szene gedreht und dann hat diese Explosion die beiden Stunt-Leute komplett mitgenommen. Der Stuntman Nuo Sum wurde stark verletzt und der Stuntman Kung Liu wurde getötet bei dieser Explosion.
Och, diese Idioten, ey.
Nuo Sum wurde dann in ein Krankenhaus nach Deutschland, nach München verlegt, wo sich sehr gut um ihn gekümmert wurde. Aber Kung Liu ist, wie gesagt, gestorben von dem Stunt. Es war dann so, dass die erste Unit, also die das Hauptkamerateam hat die Produktion gar nicht eingestellt. Die Drehtage gingen ganz normal weiter. Und das Second Unit Team hat eine kurze Pause gemacht, bevor es dann weiterging. Der Stuntman Nuo Sum, das ist derjenige, der das überlebt hat, aber schwer verletzt war, hat dann auch nachher die Produktionsfirma verklagt, weil er so viele Verletzungen hatte, Trauma erlebt hatte, so lange im Krankenhaus war und natürlich auch keine Jobs mehr annehmen konnte und also Schäden davon getragen haben, die sein komplettes Leben verändert haben.
Ja, natürlich. Das war fahrlässig.
Und leider konnte ich und ich habe auch gelesen, dass die Eltern von Kung Liu, der Stuntman, der getötet wurde, verklagt haben. Aber ich konnte nirgendwo finden, wie die sich geeinigt haben oder was dabei rausgekommen ist. Weil das hat die Medien dann natürlich auch nicht mehr interessiert. Ne? Also die ersten News sind immer interessant. Da ist jemand gestorben am Set von Expendables 2. Und dann sterben die Nachrichten irgendwie aus. Und das Krasse ist, also eigentlich sollte Sylvester Stallone selber bei Expendables 2 Regie führen, hat er aber nicht. Der war auch nicht da an dem Tag oder ne?
Mhm.
Aber irgendwie hat Sylvester Stallone so viel mit Set-Unfällen zu tun. Als Expendables 1 gemacht wurde, das hat Sylvester Stallone, den Film hat er übrigens selber geschrieben, Regie geführt und war natürlich auch drin als Actionstar. Doch während der Produktion des Films, obwohl er diese ganzen Rollen eingenommen hatte, hat er sich den Rücken gebrochen und musste dann mit so einer Rückenschiene weiterdrehen. Und er hatte Gürtelrose und jeder andere hätte eigentlich aufgehört mit der Produktion dieses Films, aber der hat das komplett durchgezogen.
Alter, ey.
Aber dann, als Expendables 2 dran war, hat er gesagt, okay, das ist auch mein Baby, aber ich werde da nicht mehr Regie führen. Ich werde mir da nicht zu viel antun.
Ich konzentriere mich mal auf eine Sache,
Lena. Ja. Und bei Sylvester Stallone gibt es noch mehrere Unfälle von allen möglichen anderen Actionfilmen, wo er mit involviert war. Also der gibt auch alles, wenn der am Set ist.
Wahnsinn.
Mhm.
Aber ich finde das so krass, weil du kannst es nicht sagen, okay, in den 20er Jahren ist viel mehr passiert als heute, ne? Weil, also,
die Listen nicht sagen, sind gleich lang.
Ja, weil so die Sicherheitsvorkehrungen damals noch nicht so waren, deshalb sind da mehr Unfälle passiert. Nee, es passieren einfach heute genauso viele Unfälle.
Ja, ich glaube, es ist auch so, es ist mehr möglich, ja, ne?
Mehr Risiko, ne?
Die Grenzen werden weiter ausgetestet. Ja. Pyro, also es gibt ja Dinge, die es in den 20ern auch noch gar nicht gab.
Genau.
Und damit gibt es natürlich auch wieder neue Risikofälle. Und halt, ich glaube, das, was der rote Faden ist, ist, das Wichtigste ist, dass der Film gemacht wird. Das Wichtigste ist Kapitalismus.
Ja.
Und das Zweitwichtigste ist, sind eigentlich die Leute, also die Schauspieler oder die individuellen Personen oder die Schauspieler oder die Stuntleute, diejenigen, die austauschbar sind. Da werden dann die Abkürzungen gemacht, ne?
Ja, genau. Also man will eigentlich so wenig wie möglich investieren und so viel Profit wie möglich rausschlagen. Mhm. Und deshalb passieren solche Sachen.
Und das passiert auf den Rücken von der Crew.
Der ersetzbaren Menschen, ja.
Ja, besonders wenn man dann Non-Union-Leute einsetzt. Ja. Und wie das ja auch am Set von Rust war, ne? Genau. Und dann sagt ihr, ja, dann müsst ihr 17 Stunden arbeiten und ihr kriegt aber kein Hotel.
So ist das halt bei einem Low-Budget-Film.
Ja,
mit dem,
genau,
Argument, weißt du so.
Aber wir haben Alec Baldwin bezahlt und wir machen damit trotzdem Millionen. Ja. So. Ja.
Ach, diese Teufel.
Ach, Teufel, Teufel.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick.
Ey, klar, ey. Immer wieder gerne.
Sehr, sehr gut.
Immer wieder gern. Hast du gesehen, jetzt kam ja How I Met Your Father raus.
Wo läuft es?
Also hier habe ich es auf Hulu gesehen.
Ach, immer Hulu, Hulu.
Wo ist jetzt in Deutschland?
Wir haben kein Hulu.
Ja, es muss ja irgendwie ein Äquivalent geben in Deutschland,
ja,
wo die es dann
nach
spielen. Und zwar ist das der mit Hilary Duff, ist die Hauptdarstellerin.
Die erzählt das, oder was?
Die ist quasi die junge Version, die das erzählt. Pass auf, die das erzählt, also die alte Version von Hilary Duff ist
Kim Cattrall?
Yes, Kim Cattrall.
Wahnsinn.
Mhm.
Krass.
Und die Geschichte, so wie das ja auch damals war mit Ted und wie er seine Frau kennengelernt hat, so die Rolle ist jetzt quasi Hilary Duff und dann halt ein Ensemble, aber die benutzen auch die gleiche Musik und ich weiß nicht, also
auf Disney Plus läuft es, glaube ich, hier.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich fand's halt ein bisschen schwer, weil How I Met Your Mother, wann kam das denn raus? Das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her,
ja,
oder so, ne? Das Problem ist halt, dass die versuchen, das genau zu kopieren und das irgendwie nicht mehr so 100... Es gab seit 10 Jahren so viele Comedies, die irgendwie einen neuen Style von Comedy... wir haben irgendwie... Wir finden nicht mehr alles so lustig, was wir damals lustig finden. Also, ich meine, ich bin damit groß geworden. Ich weiß nicht, wie eine neue Audience das aufnehmen würde, aber ich persönlich fand das jetzt nicht so toll, dass ich es unbedingt nochmal einschalten muss. Aber ich würde mal gerne wissen, was du... Weil ich habe How I Met Your Mother total gerne geguckt.
Also, ich habe das nicht so.
Hm.
Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen langweilig. Aber gut, es war natürlich auch nur im Fernsehen auf Deutsch verfügbar, ne? Also,
ja,
ich habe es danach halt auch nicht nochmal irgendwie auf Englisch oder so mir angeguckt.
Ja.
Vielleicht liegt es auch da dran, aber...
Aber ist natürlich mittlerweile auch, früher war ja auch Network Television, also Sender, waren ja, haben ja auch bestimmt, was man guckt, und mittlerweile ist es halt alles Streaming. Ja. Ne? Also die coolen Sachen, die man so guckt, die Grenzen so ein bisschen pushen, das ist ja alles auf diesen ganzen Streaming-Plattformen, weil die ja viel mehr dürfen, weil die nicht an die Werbepartner gebunden sind. Und ich glaube, dass das halt ein bisschen jetzt out of touch ist, so, weißt du?
Ich meine, es ist diverser, wenn ich mir den Cast so angucke.
Ja, Gott sei Dank.
Nicht nur weiße Menschen, Gott sei Dank, genau.
Mhm, mhm.
Aber wie es jetzt vom Inhalt ist, keine Ahnung. Aber ist dann da auch so ein Barney-Verschnitt? Weil das war das so, was mich immer so ein bisschen, also... was mich nicht so gekriegt hat an der Serie, dass halt da immer so mit diesen Klischees gespielt wurde.
Ja. So wie Sex in the City das jetzt macht.
Ja.
Es ist sehr erzwungen.
Ja.
Die Wokeness in And Just Like That ist einfach sowas von erzwungen.
Passt gar nicht.
Die tun so, als wären die 80 und würden in einem kleinen Dorf wohnen. So wie, was die da für Lektionen lernen. Anyway, was guckt ihr gerade so? Ich freue mich immer über neue Recommendations.
Ich habe jetzt diese Woche, ne, habe ich zum ersten Mal, weil wir ja vor 2 Wochen diese Skandale hatten, und dann hatten wir Winona Ryder, und jetzt habe ich Meerjungfrauen, also Mermaids, geguckt.
Ah ja,
zum allerersten Mal. Oh, der ist so toll.
Ja!
Ja!
Ja.
Und
also Cher hat auch nur gute Filme ausgesucht.
Ja, wirklich. Also Cher liebe ich ja eh, und Winona Ryder ist so gut, die spielt es so gut. Und Christina Ricci, voll süß.
Ja.
Ja. Super, wirklich.
Ja.
Also der läuft aktuell auf Sky, falls ihr den gucken wollt.
Ah,
kann ich empfehlen.
Ach, das ist ein guter Rewatch.
Mhm.
Weißt du, was ich gerewatcht habe diese Woche und was ich echt gemocht habe? La La Land.
Oh, ja, der ist auch toll.
Den habe ich nämlich damals, als der rauskam und da mega diesen Buzz hatte und alle den so toll fanden, fand ich den gut. Aber, weißt du, so okay. Aber jetzt habe ich den geguckt und ich fand den so toll.
Der ist künstlerisch überragend, wirklich.
Ja, genau. Es war einfach schön, den anzugucken. Ja. Und die Musik ist einfach so schön. Und ich konnte mich auch irgendwie mit dem Material einfach irgendwie besser, habe mich dazu mehr verbunden gefühlt. Und es war einfach irgendwie schön, den jetzt nochmal anzugucken.
Aber
also wenn ihr Lust habt auf einfach ein schön, das ist so richtig gutes Escapism. So. Und die Locations, die sind ja auch alle... Oh, das können wir machen, wenn du nächstes Mal da bist.
Genau, wenn ich komme,
das
sind ja alles, dann gehen wir da überall hin, ja?
Also die Bank da oben in Griffith Park, die wurde ja dahingestellt, ne, für die Szene. Aber zu dem Ort kann man ja trotzdem hin.
Und zu den Laternen.
Und überall, genau.
Überall.
Das war ja wie so ein Liebesbrief an L.A., ne, da drin.
Genau. Aber ich fand es dann auch so ein bisschen so traurig, ne, mit der Liebesgeschichte.
Total.
Ja.
Aber halt so gut gemacht
super
auch,
gut.
Ne?
Ja.
Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gesehen habe, als es dann zum Schluss quasi dann nochmal so, wie, was wäre, wenn auf diese Reise geht, und habe ich auch so gedacht, okay, aber jetzt diesmal habe ich das so richtig verstanden irgendwie so. Einer musste seine Karriere aufgeben, wenn die beide zusammen hätten bleiben wollen, so nach dem Motto, ne? Und jetzt haben beide die Traumkarriere. Oh, aber wenn die zusammen wären.
Ja, es ist so tragisch.
Ach, die sind aber auch beide halt so gut da drin, diese Chemie herzustellen.
Vielleicht einfach nicht bis zum Schluss gucken.
Ja.
Dann ist es
genau.
gut. Dann geht man so mit einem
positiven... Bis sie nach Paris geht und dann einfach denken, okay, dann kommt sie aus Paris zurück.
Ja,
und
macht euch euer eigenes Happy End.
Ja, genau. Aber die Musik ist auch so schön. Und die ganze Anfangsszene, die habe ich, glaube ich, 3-mal wieder zurückgespult, weil das ist ja alles nur ein langer Shot, ne?
Ja.
Also unglaublich.
Der ist wirklich handwerklich und künstlerisch richtig toll, der Film.
Okay, alles klar.
Super.
Ach, dann enden wir mit einem Traum, La La Land. Traum aus der Traumfabrik. und damit sagen wir... Ich hoffe, ihr habt eine mega gute Woche diese Woche. Und ich weiß auch nicht. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Das ist meine Nachricht an alle Albträumer.
Ja, gönnt euch richtig diese Woche. Gebt ganz viel Geld aus für euch, genau. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Und das, was euch an euren Lieben nervt, lasst einfach diese Woche, seid einfach mal davon nicht genervt. Einfach mal die Zeit einfach nur genießen miteinander.
Ja, ganz entspannt.
Genau. Und so viel von euren wöchentlichen Therapeutinnen Sabrina und Alena. Und damit gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Goodbye. Vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren und all euren Freunden von uns zu erzählen. Okay, bye.